Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Mein Name ist Thorsten Japs, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. Heutzutage kann man, wie seit Hunderten von Jahren in Messen, Gottesdiensten und Ritualen beobachten, wie in vielen Religionen die Verhältnisse zwischen Frauen und Männern festgeschrieben sind. Dabei geht es in der feministischen Theorie schon lange nicht mehr nur um die biologische Unterscheidung zwischen Frau und Mann. Wir sprechen gleich darüber, was das bedeutet und welche Rolle Gender Studies für die moderne Religionswissenschaft spielen. Der Internationale Frauentag ist Anfang des 20. Jahrhunderts als ein Ausdruck des Kampfes für die Gleichberechtigung entstanden. Dieser Kampf ist noch lange nicht vorbei, denn auch im 21. Jahrhundert werden Männer oft besser bezahlt und sitzen in Politik und Wirtschaft auf den wichtigsten Posten. Und in Religionsgemeinschaften ist das noch extremer, denn oft dürfen Frauen bestimmte Ämter gar nicht ausüben, zum Beispiel in der katholischen Kirche. Dabei geht es heutzutage nicht mehr nur um die biologische Unterscheidung zwischen Frau und Mann. Darüber spreche ich mit Ulrike Auger, Professorin für evangelische Theologie, Geschlechterstudien und Religionswissenschaft an der Humboldt-Universität in Berlin. Guten Tag, Frau Auger.
Guten Tag.
Frau Auger, ist die Macht und damit die Deutungshoheit in Religionen allen voran, nehmen wir mal die großen Religionen Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus und Hinduismus, vor allem männlich?
Da muss ich erst einmal zustimmen mit einem kräftigen Ja. Die Schriften, der Kanon, die Tradition, die Auslegung sind männlich. Aber natürlich ist es so, dass immer schon Frauen auch eine Rolle in den Religionen spielten. Aber ihre Anwesenheit wurde in den Überlieferungen verschleiert und wird daher erst nach und nach aufgedeckt. Deshalb sprechen wir davon, dass wir die Schriften gegen den Strich lesen, wie das zum Beispiel Elisabeth Schüssler-Fiorenza angeregt hat.
Was heißt das, gegen den Strich lesen?
Dass, wie es zum Beispiel in der Bibel in gerechter Sprache getan wird, nachgesehen wird, wo kommen Frauen vor, wo sind sie nicht mitgenannt oder wo, wenn es sozusagen nur ein männliches Wort dort steht, sind eigentlich Frauen auch mitgemeint. Also wenn dort Apostel übersetzt wurde, sind dann nicht eigentlich auch Apostelinnen und Apostel gemeint.
In Gender Studies, also Geschlechterstudien, geht es ja nicht mehr nur um die strikte geschlechtliche Zweiteilung Frau und Mann. Was bedeutet das für die Religionswissenschaft?
Die Kategorie Geschlecht in den Geschlechterstudien geht eben nicht mehr nur von einer Einteilung von Frau und Mann aus, sondern sagt, Geschlecht ist eine diskursive Kategorie. Das heißt, Geschlecht wird performativ hergestellt, wie das zum Beispiel Judith Butler erklärt hat. Es gibt kein kulturell vorgeordnetes Geschlecht, sondern es gibt auch kein vorgeordnetes biologisches Geschlecht. Der Biologe Heinz-Jürgen Voss hat zum Beispiel gezeigt, dass es eine Vielzahl von biologischen Geschlechtern gibt. Und wenn das dann so ist, hat das eben auch Auswirkungen auf alle anderen Wissenschaften oder sollte es auch haben und sollte dort mehr berücksichtigt werden und spielt auch eine Rolle in der Religionswissenschaft. Deswegen zum Beispiel bin ich schon seit vielen Jahren Mitglied in der International Association for the Study of Religion and Gender, wo also verschiedene Disziplinen zusammenkommen, sei es aus der Soziologie, der Kulturwissenschaft, der Geschichte. Und andere, die sagen, Geschlecht und Religion wirken beide so stark auf die Wissensproduktion ein und müssen also miteinander betrachtet werden. Und jetzt ganz aktuell ist auch die Deutsche Gesellschaft für Religionswissenschaft dabei, eine neue Forschungsgruppe für Geschlechterstudien innerhalb der Religionsforschung zu etablieren.
Sie verbinden in Ihrem Buch in Epistemology of Religion and Gender, auf Deutsch eine Erkenntnistheorie von Religion und Geschlecht, Geschlechterstudien und Religionswissenschaft. Sie beschreiben beides als Kategorien von Wissen. Gibt es denn Religionen, die dieses Wissen auch anwenden oder lehnen die meisten das eigentlich kategorisch ab?
In der dekonstruktivistischen Forschung verstehen wir Geschlecht als eine Kategorie der Analyse, aber eben noch viel mehr auch als eine Kategorie der Wissensproduktion. Es wird also untersucht, wie ein Wissen von Geschlecht hergestellt wird und damit Macht ausgeübt wird. Wissen ist immer ein Machtwissen. Es gibt kein machtneutrales Wissen. Wissen über Geschlecht wird diskursiv hergestellt. Und was ich jetzt zeige, ist, dass auch das Wissen über Religion diskursiv hergestellt wird. Das heißt, die Wirkmächtigkeit sowohl von Geschlecht ist größer als die einer sozialen Kategorie. In der Vergangenheit haben wir immer die sozialen Kategorien betrachtet. Und jetzt tatsächlich wollen wir schauen, wie entsteht Machtwissen im Zusammenhang der Diskurse. Ein Beispiel kann ich vielleicht nennen. Sehr wichtig war das Buch der Wissenschaftlerin Tomoko Masuzawa, die erklärte, wie der Begriff der Religion in Abgrenzung zur Säkularität aufkommt. Sie spricht von Imagined Religions und bezieht sich damit auch auf die dekonstruktivistische Nationenforschung, die auch zeigte, wie Nation als ein Begriff in der Debatte eigentlich erst erfunden wurde, dann dem eine naturalisierte Wesenheit verliehen wurde und das dann zum Einschluss oder Ausschluss diente. Und das zeigt Masuzawa in Bezug auf den Begriff Religion.
Hat das denn auch Einfluss auf gelebte Religion? Ist das nur die Wissenschaft oder benutzen die Menschen dieses Wissen dann auch, dass es nicht mehr nur um Mann und Frau geht, sondern um Geschlecht allgemein?
Es gibt in den verschiedenen Religionsgemeinschaften ja immer dominante Diskurse, die sehr patriarchal sind, aber auch widerständige Diskurse. Und innerhalb von diesen Widerständen gibt es dann immer aktivistische Gruppen. Und diese waren früher häufig Frauengruppen, dann haben sie sich aber geöffnet hin zu einer Diversität von Geschlecht. Insofern kann man sagen, es gibt eine geschlechterbewusste Theologie, aber auch einen geschlechterbewussten Aktivismus. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch weltweit.
Und gibt es da dann wiederum quasi eine Gegenbewegung, also eine fundamentalistische Bewegung, die das alles ablehnt und sagt, nein, wir wollen das alles lieber in Frau- und Mann-Kategorien lassen?
Ja, wir erkennen das überall auf der Welt, dass es fundamentalistische Strömungen gibt in der gleichen Zeit, in der es emanzipatorische Strömungen gibt. Es hat sich also so entwickelt, dass wir in allen Religionen der Zeit ein Aufkommen von fundamentalistischen Strömungen haben. Aber gleichzeitig gibt es auch neue Aktivismen und neue Allianzen von Aktivistinnen und Aktivisten.
Fühlen sich denn Aktivistinnen und Aktivisten in manchen Religionen auch ernst genommen, wahrgenommen oder einbezogen in die Religionsgemeinschaft?
Es gibt verschiedene widerständige Gruppen. Als ein Beispiel für avancierte geschlechterbewusste oder auch queere Theorien kann man zum Beispiel die Metropolitan Community Church nennen. Das ist eine queere Kirche, die schon vor vielen Jahren wegen der Ausgrenzung in den USA entstanden ist. Die existiert inzwischen auch weltweit und die kümmert sich insbesondere um queere Familien und ihre Freundinnen. Und man kann auch sehen, dass es überhaupt auch durch den Aktivismus eine Veränderung in der Sichtweise gegeben hat. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel nennen. Zum Beispiel hat die muslimische Anthropologin Sabah Mahmoud schon im Jahr 2005 eine Untersuchung bei einer Graswurzel-Frömmigkeitsbewegung in Ägypten, in Kairo unternommen. Und in ihrem Buch Politics of Piety, also Politiken der Frömmigkeit, konnte sie zeigen, dass Geschlecht auch ganz anders verstanden werden kann. Nämlich im Zusammenhang mit der Suche nach Handlungsmacht und menschlichen Blühen, was anders verstanden werden kann, als es nur in westlicher Sicht geschieht. Also Mahmoud hat dazu beigetragen, dass es einen veränderten Ansatz gibt. Jetzt wird Subjektformation, Handlungsmacht und menschliches Blühen als ein wichtiger Ansatz gesehen, der eben auch in religiösen Bewegungen vorkommen kann. Hier hat man sozusagen aus dem Aktivismus, aus der Frömmigkeitsbewegung gelernt und hat das dann zurückgetragen in eine andere Theoretisierung der Schnittstelle von Geschlecht und Religion.
Wie sieht das zum Beispiel im Christentum aus oder im Judentum oder im Islam? Da wird doch meistens sowas doch eher abgelehnt, oder? So eine Denkrichtung.
In allen Religionen gibt es dominante konservative Diskurse oder Strömungen und gleichzeitig gibt es immer auch emanzipatorische Strömungen. Das gilt für das Christentum, für das Judentum, aber auch für den Islam. Deswegen arbeiten wir heute zusammen mit Feministinnen und geschlechterbewussten Kreisen aus dem Islam, aus dem Judentum und aus anderen religiösen Kontexten und versuchen in diesen prekären Zeiten, in denen es solche fundamentalistischen Rückschläge gibt, Allianzen für die Sicherung einer solidarischen Gesellschaft zu schließen.
Und ich denke, fundamentalistische Strömungen auf der anderen Seite gibt es ja auch in der aktuellen Politik zu beobachten, vor allem in der rechtspopulistischen Politik. Warum sehen diese Gruppen Geschlechterforschung als Bedrohung?
Diese rechten Gruppen und rechte religiöse Gruppen argumentieren so, als gäbe es nur eine Binarität von Geschlecht. Also das, von dem wir genau gesagt haben, dass das biologisch und auch humanwissenschaftlich nicht haltbar ist. Und sie meinen, dass die vermeintlich gottgewollte heterosexuelle Ordnung durch die Geschlechterforschung gestört werde. Eine naturalisiert vorgestellte und hierarchische, symbolische Geschlechterordnung steht im Zentrum solcher nationalistischen Vorstellungen. Und die individuelle Reproduktion wird in Verbindung zur Reproduktion des möglichst, in Anführungsstrichen, reinen Volkskörpers gesehen. Und daher werden eben Einschluss und Ausschluss stark überwacht. Also nochmal, Geschlecht wird naturalisiert ausschließlich männlich oder weiblich verstanden und das binäre Verständnis dient dann der Herstellung und Begründung der Hierarchie männlich über weiblich. Deswegen haben wir also in konservativen Gruppen, deswegen haben wir in der AfD, deswegen haben wir bei den Christen in der AfD höchst konservative Familienvorstellungen, die hier mit nationalistischen Ideen verbunden werden.
Und glauben Sie, dass sich das in den nächsten 10, 20 Jahren auch durch Geschlechterforschung verändern wird? Oder glauben Sie, dass die fundamentalistischen Kräfte in Religionen oder in solchen politischen Gruppen doch so stark und auch so starr bleiben, dass sich da eher wenig ändern wird?
Wir schließen jetzt ja breite Allianzen, um uns zur Wehr zu setzen gegen rechte Rückschläge. Und wir tun das auch weltweit. Und wir tun das auch zwischen Menschen, die glaubensbasiert sind und Menschen, die atheistisch sind. Ich glaube, das ist jetzt das, was wir tatsächlich neu tun müssen. Wir müssen uns darauf besinnen, was wollen wir machen, wie wollen wir eine solidarische Gesellschaft herstellen. Und der Frauentag ist ja ein Ort, der dazu aufruft, fair die Welt zu verändern. Und ich denke, ein gemeinsames Ziel ist, dass wenn wir auch jetzt die neue ökologische Bewegung ernst nehmen, es auch, wie zum Beispiel im Film 2040 gezeigt wurde, der im letzten Jahr bei der Berlinale lief, wir können eine gerechtere Welt nur herstellen, wir können aber auch die Welt nur retten, wenn das Geschlechterproblem gelöst wird.
Frau Auger, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ulrike Auger, Professorin für evangelische Theologie, Geschlechterstudien und Religionswissenschaft an der Humboldt-Universität in Berlin. Ihre wissenschaftlichen Theorien können Sie in Ihrem Buch in Epistemology of Religion and Gender, das im Routledge Verlag erschienen ist, nachlesen. Als Kapitalismuskritikerin aus dem Kloster ist die spanische Benediktinernonne Teresa Forcades y Villa bekannt geworden. Die britische Zeitung Guardian hat sie einmal eine der freimütigsten Stimmen der äußersten Linken im Süden Europas genannt. Denn sie kritisiert nicht nur Pharmakonzerne, sondern ist auch bekennende Feministin und setzt sich für die Unabhängigkeit Kataloniens ein. Meine Kollegin Kirsten Dietrich hat die unkonventionelle Nonne in Berlin getroffen und mit ihr darüber gesprochen, wie diese Gegensätze zusammenpassen.
Mein Name ist Teresa Forcades y Vila. Ich bin Benediktinerin, Schwester in Kloster am Bergen in Montserrat in der Nähe von Barcelona in Katalonien. Gerade bin ich verantwortlich für unsere Singen. So, ich bin die Leiterin des Choir. Das ist aber viel Arbeit, weil ich keine professionelle Musikerin bin.
Daneben gibt Teresa Forcades theologische Kurse im Kloster. Sie ist Herausgeberin einer katholischen Zeitschrift und schreibt Bücher. Doch Forcades ist nicht nur Theologin, sondern auch promovierte Ärztin. Ins Kloster war sie ursprünglich nur gekommen, weil sie einen ruhigen Ort zur Examensvorbereitung suchte. Doch dann spürte sie einen Ruf und blieb. Gut 20 Jahre ist das jetzt her. Teresa Forcades lebt seitdem als Nonne abgeschieden im Kloster und ist zugleich als Wissenschaftlerin in Spanien, den USA und Deutschland aktiv und reist für Vorträge um die Welt.
Und das habe ich ein Einverständnis mit meiner Äbtissin und Gemeinschaft, dass ich einmal pro Monat das machen darf.
Eine vielbeschäftigte Frau. Aber neben der Arbeit steht im Kloster immer auch das Beten, getreu dem benediktinischen Leitsatz Ora et Labora, bete und arbeite.
Okay, beten ist für uns, habe 1,5 Stunden, das ist individuell. Aber dann haben wir 3 mehr Stunden oder fast 4 von Chorgebet. Ja, singen wir Psalmen und das liturgische Reden, das alles so. Kann man sagen, 5 Stunden pro Tag, das ist Gebet, meine Aufgabe.
Charismatisch. Teresa Forcades wirkt wie eine Verkörperung dieses schillernden Begriffs. Sie tritt bescheiden auf, kleidet sich in Grau und Schwarz. Graue Bluse, schwarze Strickjacke, schwarze Stoffhose, praktische schwarze Schuhe. Unter dem schwarzen Schleier der Benediktinerin schaut ergrauendes schwarzes Haar hervor. Teresa Forcades ist 54 Jahre alt. Sobald sie aber spricht, wird ihr klares, ungeschminktes Gesicht lebendig. Forcades lacht und lächelt viel. Sie gestikuliert beim Reden mit den Händen. An eine lebendig gewordene mittelalterliche Ikone erinnert das dann. Nur, dass die natürlich kein Mikrofon in der Hand hat. Ein Hilfsmittel, mit dem Teresa Forcades geübt und routiniert umgeht. Denn die Nonne ist auch eine öffentliche, streitbare Figur.
Die radikalste Nonne Europas, das war die BBC. Ja, das ist, glaube ich, wegen meiner Kritik an Kapitalismus. Und das kommt von meiner Kritik an große pharmazeutische Konzerne.
Vor allem mit dieser Kritik ist sie überregional bekannt geworden. 2005 schrieb Teresa Forcades ein kritisches Buch gegen die Pharmaindustrie. 2009 drehte sie ein Video, in dem sie die Glocken ihres Klosters läuten ließ und sich gegen die Impfpolitik im Rahmen der damals grassierenden Schweinegrippe aussprach. Das Video fand ein breites Publikum. Forcades nutzt seitdem diese Öffentlichkeit. Manchmal für umstrittene Positionen. So ist sie eine Verfechterin von sogenannten MMS. Das steht für Miracle Mineral Supplement oder Miracle Mineral Solution. Die einen wollen damit Krankheiten von Husten bis Krebs heilen, die anderen halten die Mittel für nichts als gefährliche Chlorbleiche. Forcades sieht ihr Engagement als Teil ihrer Auseinandersetzung mit gefährlichen Entwicklungen im Gesundheitswesen, das zu sehr in den Händen einer rein profitorientierten Pharmaindustrie liege.
Zweimal bin ich zu Kongressen eingeladen und die Organisatoren des Kongresses haben mich gesagt, Pharmakonzerne haben uns das Geld weggenommen, weil du kommst. So, für mich ist das kein Problem, weil ich bin nicht abhängig einer medizinischen Institution. Ich bin in einem Kloster, ja.
Teresa Forcades setzt sich überall da ein, wo die Interessen großer Organisationen über die Bedürfnisse Einzelner hinweggehen. Deswegen hat sie sich für die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien engagiert und an einem Verfassungsentwurf mitgeschrieben, sich dafür sogar eine Auszeit vom Kloster genommen. Darf eine Nonne so viel Unruhe erzeugen? Forcades bezieht sich da gern auf Jesus mit einem Vers aus dem Lukasevangelium.
Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf der Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, sondern Spaltung.
Von der theologischen Anthropologie entdecke ich einen Beruf, einen Ruf, ganz originell zu entwickeln.
Diese Berufung zum ganz eigenen, Teresa Forcades findet dafür griffige Formulierungen, die auch von außen anschlussfähig sind. So zum Beispiel, wenn sie sich mit einer Grundfrage feministischer Theologie beschäftigt. Wie kann ich mich als Mensch und Ebenbild Gottes sehen, wenn ich mich als weiblich, männlich oder anderes verstehe, mir aber dieser Gott als rein männlich gezeichnet wird? Und sollte Gott nicht alle diese Zuschreibungen übersteigen?
Alle können zusammenkommen, um queer zu werden. Aber queer in diesem Sinn, dass in unserem Horizont der Verwirklichung nicht ein ideales Bild von Mann, Frau, Weiblichkeit, Männlichkeit oder Inter oder was, aber ein Gott, so eine Quelle der Liebe und Freiheit, die jeder von uns als einzigartiger, nicht in Kategorien.
Ob alle, die ihr gerade auch von außerhalb der Kirchen applaudieren, verstehen, was sie mit diesem Queer-Sein im Angesicht Gottes meint? Egal, sagt Teresa Forcades. Hauptsache, sie kommen überhaupt ins Nachdenken.
Weil ich versuche nicht, alles zu antworten. Ich gebe Zeugnis zu, was für mich lebendig ist.
Deswegen trage sie in der Öffentlichkeit auch weiterhin den Schleier. Auch wenn ihre Äbtissin und alle Schwestern, auch sie selbst, vor kurzem beschlossen hätten, dass der nicht mehr vorgeschrieben sein soll. Ja, es habe schon Beschwerden über sie in Rom gegeben, räumt sie ein. Aber im Kloster stehe man hinter ihr. Auch wenn sie den anderen Schwestern mit ihren Aktivitäten von katalanischer Unabhängigkeit bis Feminismus oft gehörig auf die Nerven gehe.
Manche Schwestern denken, ah, here she goes again, wieder mit dieser Sache, wir mögen das nicht. Aber sie wollen, dass ich rede, wie ich glaube, weil sie wollen selber auch reden, wie sie glauben oder wie sie wollen.
Die äußere Freiheit, für die sie eintritt, für Teresa Forcades ist die untrennbar verbunden mit den Regeln, die ihr das Leben im Kloster auferlegt. Vor allem dazu, täglich 1,5 Stunden alleine zu beten. Wer das durchhält, sagt sie, wird ein anderer Mensch.
Das rate ich alle. Egal, ob du Benediktiner bist oder christlich oder katholisch oder was. Egal. Eineinhalb Stunden pro Tag, um ernst zu denken, was mache ich hier, das ist innere Freiheit. Nicht innere, das ist Freiheit.
Sagt die feministische Nonne Teresa Forcades Ivia.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Diakonissen werden gerne als das evangelische Pendant zu katholischen Nonnen bezeichnet. Übersetzt heißt es so viel wie Dienerinnen. Sie widmen ihr Leben dem Dienst an Gott und den Nächsten, leben in Schwesterngemeinschaften und bleiben meist unverheiratet und kinderlos. Rund 1600 Diakonissen gibt es in Deutschland und viele von ihnen werden ganz schön alt. Meine Kollegin Cornelia Sachse hat deswegen einige von ihnen getroffen und wollte vor allem wissen, was ihr Geheimnis ist.
Sie wirken wie aus der Zeit gefallen. Im brandenburgischen Kloster Lenin sitzen die evangelischen Diakonissen Gabi, 66, Hannelore, 74 und Roswitha, 76 Jahre, in einer fröhlichen Kaffeerunde im Schwesternhaus zusammen. Sie tragen eine weiße Haube auf dem Kopf und graue Kleider mit weißen Kragen. Schwester Hannelore?
Zu Feiertagen haben wir blaue Kleider und dann haben wir hellgraue und dunkle für den Werktag. Ich trage das gern. Ich habe auch keine Lust, da mal zivil anzuziehen. Ich habe das schon immer gerne angezogen. Von ersten Tag an.
Die Bezeichnung Diakonisse kommt vom Wort dienen. Dienet einander. Nehmt euch an der armen, kranken und alten Menschen, lautete das Motto der Leniner Schwesternschaft bei ihrer Gründung 1911. Während katholische Nonnen die Zustimmung des Kirchenoberhauptes brauchten, um den Orden zu verlassen, seien sie in Abstimmung mit ihrem Mutterhaus frei gewesen zu gehen, erklären die Diakonissen den Unterschied. Schwester Hannelore kam in den 60er Jahren aus Halle nach Lenin. Sie legte bei ihrer Einsegnung als Diakonisse das Gelöbnis ab, ein Leben in Armut, Keuschheit und Gehorsam zu führen. In Lenin arbeitete sie bis zu ihrem Ruhestand als Stationsschwester. Der einzige Schmuck, den sie trägt, ist ein buntes Kreuzsymbol an einer silbernen Kette.
Wir hatten erst ein richtiges großes Kreuz und dann die Oberin wollte unbedingt, dass wir ein neues Zeichen haben. Und da haben sie eine Designerin in Potsdam und die hat das entworfen, eigentlich mit uns zusammen. Da sind wir schon so oft angesprochen worden.
Auf dem Anhänger wächst ein Kreuz aus einer Wurzel. Dahinter leuchten die Farben Rot, Grün, Blau und Gelb. Sie passen gut in diese Brandenburger Landschaft. Jenseits der Klostermauern liegen weite Wiesen, durch die sich ein Fluss schlängelt. Hier, wo im 12. Jahrhundert Zisterziensermönche das Land urbar machten, betreibt heute die evangelische Diakonie verschiedene Einrichtungen. Ein Krankenhaus, eine Altenpflegestation, eine Behinderten-WG, ein Hospiz, eine Kita und das Schwesternhaus gruppieren sich um die alte Klosterkirche. Manchmal erklingen dort die alten Gesänge der Zisterzienser, gesungen von der Lenina Choralschola. In den 20er Jahren lebten im Kloster Lenin rund 120 Frauen. Im nahegelegenen Wald befindet sich der Diakonissenfriedhof. Die erste Diakonisse wurde hier 1913 bestattet, die letzte im Dezember 2019, im Alter von 90 Jahren. Derzeit sind noch 5 Diakonissen übrig, die ihre betagte Altoberin pflegen. Wie erklären Sie sich, dass viele von ihnen ein gesegnetes Alter erreichen?
Nicht trinken, früh ins Bett gehen, dann arbeiten gehen. Ich denke, das sind alles so Punkte. Man wird von der Arbeit nicht krank. Das haben wir zwar auch manchmal gedacht, aber das ist nicht so.
Rund 1600 Diakonissen gibt es heute noch in Deutschland, den Zahlen des Kaiserswerther Verbandes zufolge. Er vertritt 65 Diakonieunternehmen wie Lenin. Die Geschäftsstelle in Berlin leitet die Österreicherin Christa Schrauf.
Also die klassische ursprüngliche Form der Diakonisse, wie sie im 19. Jahrhundert ihren Anfang genommen hat und zu einer großen Bewegung geworden ist und circa 100 Jahre eine große Dimension hatte, die ist quasi vorbei.
Die meisten Diakonissen sind heute im Ruhestand, den man Feierabend nennt. Für Geschäftsführerin Christa Schrauf sind diese Frauen auch ein Modell der Emanzipation gewesen.
Diakonissen waren auch in sämtlichen leitenden Funktionen tätig. Sie haben in den Krankenhäusern Abteilungen geleitet, die Leitung der Kinderstation oder des OP gehabt. Sie haben Kitas geleitet. So haben sie auch beigetragen zur Entwicklung von Frauenberufsbildern.
Diakonissen arbeiteten auch in Kinderkur- und Erholungsheimen. Dort muss es zum Teil sehr streng zugegangen sein. Derzeit sieht sich die Diakonie Deutschland mit Beschwerden konfrontiert. Menschen, die in den 50er bis 70er Jahren als Kinder in solchen Heimen waren, die staatlich, privat oder eben von der Diakonie geführt wurden, beklagen Methoden der schwarzen Pädagogik. Arbeitsgruppen ermitteln jetzt das Ausmaß der möglichen Missstände. Im Henriettenstift in Hannover leben heute noch 8 Diakonissen. Im Foyer erinnern der Nachbau der alten Hostienbäckerei und einige Schautafeln an ihr Wirken. Hunderte von Frauen leisteten in der Kranken- und Altenpflege ihre Arbeit, für die es kein Gehalt, sondern nur ein Taschengeld gab.
Ich bin wunschlos glücklich,
sagt Schwester Inge. Sie lebt hier seit mehr als 50 Jahren als Diakonisse. Die freundliche Seniorin trägt eine weiße Schleifenhaube. Weil die unter dem Kinn gebunden wird, wurde sie früher spöttisch die Kussbremse genannt. Nach ihrer Ausbildung als Krankenschwester hatte Schwester Inge eine Leitungsfunktion in einem Altenpflegeheim. Neben freier Kost und Logis bekommt sie bis heute ein Taschengeld.
Und zwar im Monat 275 Euro. Alles andere trägt ja das Mutterhaus. Unsere Tracht, unsere Kleidung, Essen und Trinken ist alles abgedeckt. Wir brauchen an keine Versicherung was abzugeben. Da ich aber gar nicht so viel nötig habe, habe ich so einige Institutionen, die ich mit Geld unterstütze. Und das ist zum Beispiel die Christopher-Blinden-Mission oder die Brüderunität, die also die Losungen herausgeben. Und ans Deutsche Rote Kreuz und an die Kindernothilfe.
Die 82-Jährige läuft leichtfüßig wie ein junges Mädchen durch den langen Flur des Mutterhauses in Hannover. Ihre gute gesundheitliche Verfassung führt sie auf die Gemeinschaft mit den Schwestern zurück. Und auch darauf, dass sie nie den Ort wechseln musste.
Es ist ein Erscheinungsbild der Zeit und die Zeit ist einfach vergangen. Und die ganze Einstellung der jungen Leute hat sich auch so verändert. Ich bin auch oft gefragt worden nach meinem Weg. Und dann sagten diese jungen Menschen immer, ja, aber so fürs ganze Leben sich festlegen, das ist doch schwierig. Ich sage, mir hat das nichts ausgemacht, aber ich kann auch verstehen, wenn sie da anders denken.
Christa Schrauf vom Kaiserswerther Verband gesteht, dass sie als junge Frau dem Lebensmodell der alten Diakonissen nicht viel abgewinnen konnte. Das habe sich geändert.
Unter anderem dieser regelmäßige Tagesablauf, dieses Eingebundensein in diese Glaubensgemeinschaft, die Rituale, die spirituelle Dimension, das wirkt sich natürlich auf das Lebensalter aus. Vor allem in einer Zeit, wo Vereinzelung und auch Vereinsamung leider ein größer werdendes Thema in unseren Gesellschaften ist.
Neben der alten Form der Diakonisse gibt es die neuere Form der diakonischen Schwester oder des diakonischen Bruders. Nach einer Ausbildung im Sozial-, Gesundheits- oder Pädagogikbereich besucht man dafür einen theologischen Basiskurs Diakonie. Man kann privat wohnen, eine Familie gründen und trotzdem der Glaubensgemeinschaft eines Mutterhauses angehören.
Mein Herz und Seel mit deinem Schein durchleuchtet und erfüllet sein.
Anders als in Lenin oder Hannover wird im evangelischen Diakonissen-Mutterhaus in Bremen noch regelmäßig eine Mittagsandacht gehalten. Hier treffen sich zumeist die 5 verbliebenen Schwestern, eine diakonische Schwester und ihre Oberin. Als Schwester Christa 1961 mit 23 Jahren hier einzog, gab es noch rund 200 Diakonissen. Sie erinnert sich gern an ihre Arbeit als Ausbilderin von Krankenschwestern. Hat sie es jemals bereut, keine eigenen Kinder zu haben?
Es ist kein Mann gekommen, wo ich hätte sagen können, dafür lohnt sich das Austreten. Ist mir einfach keiner begegnet und ich kann gut alleine sein.
Auch die Schwestern in Bremen gehören zu den letzten ihrer Zunft. Die jüngste unter ihnen ist mit 62 Jahren Schwester Elisabeth. Sie schätzt an der aussterbenden Lebensform der Diakonisse vor allem eins.
Es könnte sein, dass wir im Vergleich zu anderen Menschen vielleicht ein bisschen mehr Kraft schöpfen können, weil wir Angebote haben, zur Stille zu kommen, während andere vielleicht diskutieren und kommen nicht zur Ruhe oder sie streiten sich. Wir können viele Situationen vor Gott bringen, erstmal im Gebet. Und innerlich können wir uns wieder sortieren auch, um wieder nächsten Tag, dass man sagt, es gibt immer wieder einen Morgen.
Sagt die Diakonisse Schwester Elisabeth. Ein Schatz ist nicht immer nur aus Silber und Gold, Kamerad. Das hat Captain Jack Sparrow dem jungen William Turner in dem Film Fluch der Karibik gesagt. Und diesen Satz würden Historikerinnen wohl fett unterschreiben. Zum Beispiel im Kloster Lüne am Stadtrand von Lüneburg. Dort wurden knapp 1800 Briefe aus dem 15. und 16. Jahrhundert gefunden, in denen geschrieben steht, wie die Nonnen dort im späten Mittelalter gelebt haben. Michael Hollenbach berichtet für Deutschlandfunk Kultur darüber, wie dieser Schatz ausgewertet wird.
Wolfgang Brandis ist als Archivar zuständig für das Kloster Lüne. Er hat sich weiße Handschuhe übergezogen, bevor er einen der rund 500 Jahre alten Briefe behutsam anfasst.
Kloster konserviert. Die Frauen haben eben immer hier schon einen großen Sinn dafür gehabt, diese Dinge aufzubewahren und sie haben den Wert erkannt. Es hat immer ein Archiv gegeben und diese Klöster sind nie aufgelöst worden, niemals. Und das ist eben das Besondere bis heute.
In einer Truhe haben die Dokumente die Jahrhunderte gut überstanden. Die Briefe, zusammengebunden zu 15 Büchern, lagern noch heute im Archiv des Klosters. Verlässliche Quellen über das Leben in den Frauenklöstern sind eigentlich sehr rar. Auch im Kloster Isenhagen wurden Briefe der dortigen Äbtissin entdeckt.
Da gibt es 9 Briefe. Das ist auch schon viel. Hier haben wir 1800 fast. Das ist das Besondere.
Das Kloster Lüne, in Backsteingotik gebaut, ist mit seinem Kreuzgang, der einschiffigen Kirche, dem Nonnenchor und dem Dormitorium noch sehr gut erhalten. Heute wohnen in dem evangelischen Darmstift 9 Frauen. Im Mittelalter bot das katholische Benediktinerinnenkloster Platz für rund 60 fromme Nonnen, die hier in Klausur, also ohne direkten Kontakt zur Außenwelt, lebten. Trotz der Abgeschiedenheit ein begehrtes Domizil. Viele Anfragen nach einer Aufnahme mussten abgelehnt werden, erläutert die Historikerin Eva Schlothäuber.
Frauenklöster waren als Lebensort sehr attraktiv, einfach weil es eine Alternative zur Heirat war, die sowohl von den Frauen als auch von den Familien sehr geschätzt wurde. Dadurch kann man auch sagen, dass die Frauenklöster ein hohes Ansehen in der Gesellschaft haben. Das war sehr wichtig.
Die Mädchen kamen im Alter von 5 bis 7 Jahren ins Kloster, um hier in der Schule vor allem Latein zu lernen. Mit 12 Jahren waren Mädchen im Mittelalter heiratsfähig. Dann mussten sie sich entscheiden. Blieben sie im Kloster, dann erfolgte die Einkleidung mit einem geweihten Nonnengewand und die geistliche Hochzeit mit Christus. Bislang habe die historische Forschung die Frauenklöster eher stiefmütterlich behandelt, sagt Eva Schlothäuber, die auch Vorsitzende des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands ist.
Das ist ganz charakteristisch für den früheren Blick auf Frauenklöster, dass man gesagt hat, die haben ja in Klausur gelebt, was sollen die schon erlebt haben? Die werden gebetet haben den ganzen Tag. Und ohne die Binnenperspektive erkennt man eben nicht die Brisanz und das historisch Wirksame, was diese Kommunikation für uns bereithält.
So belegt die Auswertung der Briefe aus dem Lüneburger Kloster, die Nonnen haben auf einem hohen Niveau theologisiert. Vor allem über Gottesdienste, Gebete und Andachten.
Wenn sie ihr Leben in Klausur verbringen, das schaffen sie nicht, wenn sie nicht verstehen, was sie tun. Und das war eben ihre wichtigste Tätigkeit, die Liturgie. Und die haben sie sehr eigenständig durchdrungen, ausgelegt. Und dieses innere Verständnis war sozusagen die grundlegende Basis, dass das Klosterleben überhaupt funktioniert hat.
Die rund 1800 Dokumente sind handgeschriebene Kopien von ein- und ausgehenden Briefen. Als Quelle müsse man sie allerdings kritisch lesen, sagt die Düsseldorfer Historikerin. Denn die Oberin im Kloster Lüne habe alle Briefe zensiert. Über Konflikte finde man in den Schreiben nur wenig.
Denn die Fama eines Klosters, also sein Ansehen, war unendlich wichtig natürlich für die Stellung im Umland. Aber wir wissen aus anderen Frauenklöstern, zum Beispiel der Diözese Rouen aus dem 13. Jahrhundert, dass das sehr bunt herging und der Erzbischof regelmäßig die Frauenklöster visitierte und dann immer mal wieder neue Kinder fand und eigentlich auch keine Möglichkeit wusste, um strengere Regeln in diesen adligen Konventen einzuführen.
Die Quellen dokumentieren auch, welche Macht die Frauenklöster besaßen, selbst wenn die Nonnen mit der Außenwelt nur brieflich oder über das Redefenster kommunizieren konnten. So lag eine Äbtissin über Kreuz mit dem für das Kloster zuständigen Propst. Sie setzte sich auf ihre Art zur Wehr.
Sie hat ihren Nonnen die Erlaubnis gegeben, sich über den Propst bei den Familien zu beschweren. Es hat eine Woche gedauert, dann war er weg.
Auch gegen die 1527 in Lüneburg eingeführte Reformation lehnten sich die Frauen auf.
Und da haben sie einen entschiedenen, kreativen und ziemlich schlagfertigen Widerstand geleistet.
So stopften sich die Nonnen während des Gottesdienstes Wachs in die Ohren, um die Predigt des lutherischen Pfarrers nicht hören zu müssen.
Also es war schon ein psychologischer Kampf auf hohem Niveau, den die sich da geliefert haben. Aber letztlich waren sie die schwierigsten Gegner überall für die Landesherren.
Erst 1580 wurde im Kloster Lüne die erste lutherische Klostervorsteherin als Domina eingesetzt. Noch heute wohnen im Kloster 9 evangelische Konventualinnen. Äbtissin ist Reinhild von der Golst, eine Frau mit sonorer Stimme.
In jedem Fall fühlt man sich ja einmal in der Kette dieser vielen Frauen, wenn sie denken, 850 Jahre ununterbrochen haben hier Frauen gelebt im Kloster. Wenn man schon allein durch den Kreuzgang abends geht, da fühlt man sich schon verbunden und spürt diese besondere Verbundenheit mit den Frauen der vergangenen Jahrhunderte.
Die Äbtissin bewundert die alten Briefe, die nach einer Ars Dictaminis, einer bestimmten Kunstform, formuliert wurden. Mittlerweile verlaufen die meisten Außenkontakte des Klosters telefonisch oder über das Internet. Dabei war im Mittelalter allein die Anrede in den Briefen länger als die meisten heute gesendeten E-Mails und Kurznachrichten.
Im Internet kann ich Ihnen deutschlandfunkkultur.de ans Herz legen. Alle unsere Themen finden Sie, wenn Sie am oberen Rand auf Sendungen klicken und dann auf das Stichwort Religionen. Zum Nachhören gibt's natürlich aber auch unsere DLF-Audiothek. Das war die Sendung Religionen im Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Thorsten Japs. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch einen schönen und entspannten Tag.